Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Herzlich willkommen zum 1. Oktober-Film-Podcast. Ich bin Michael Sennhauser und das sind die Filme heute. Ratatouille, der neue Film von Pixar. Auf der anderen Seite von Fatih Akin, der zweite Teil seiner Liebe, Tod und Teufel-Trilogie. Dann versuchen wir eine kleine Einschätzung dazu, was es bedeutet, dass die Zürcher Talentschmiede Joint Venture diese Woche vorsorglich alle festen Mitarbeiter entlassen hat. Und schließlich blickt Nadja Fischer zurück auf die 60-jährige Geschichte von Condor Films. Und danach folgt ein gründlicher Ausblick auf Faszination und Geschichte der Vigilante-Filme, der Selbstjustizfilme von Death Wish bis The Brave One, von mir mit Benedikt Eppenberger. Hua! Für all jene, die aber nur schnell in die Lebensberatung reinhören wollen, zunächst die Kurztipps. Hier sind die 5 aktuellen Kinofilme, die meiner Meinung nach niemand verpassen sollte. Delirious von Tom DiGillo, eine Paparazzi-Geschichte aus New York mit romantischem Biss. The Bubble von Aiton Fox aus Israel, eine aktuelle Geschichte um Liebe, Lebenslust und die permanente Bedrohung in Tel Aviv. Regu, ein Film über Leben und Sterben von Christian Sjörjen und Jan Gassmann. Ratatouille, die hinreißende Geschichte der kochenden Ratte Remy. Mehr dazu gleich im Anschluss. Und schließlich Auf der anderen Seite von Fatih Akin, auf den ich ebenfalls im Anschluss zurückkomme und mit einem langen Interview dann nächste Woche. Und da wir diese Woche schon von Finanznöten beim Schweizer Film reden mussten, hier als Soundspiel ein passender Clip.
All right, folks, showtime.
Aus welchem Schweizer Film stammt der folgende Ausschnitt?
Herr Bundesrat, durch die Ereignisse haben wir alle zur Seite Finanzierungen verloren. Und die Banker werden uns nur Geld geben, wenn wir das auch absichern können.
Was heisst das konkret? Die Zahlen?
1 Milliarde. Kein Geld. Nur eine Bundesgarantie.
Gott, ich kann jetzt schon sagen, dass ein Bund vermutlich nicht möglich sein wird, ein Fass ohne Boden zu investieren.
Ja, ich weiß, viel zu einfach. Aber sagen Sie mir doch auch gleich noch, wie der Regisseur hieß. Ja? Nein? Wir verraten es wie immer am Ende dieses Podcastes. Eine Ratte als Gourmet-Koch, das ist auf den ersten Blick eine befremdliche Idee. Aber wenn man weiß, dass die Ratte Remy der Held ist des jüngsten Animationsfilmabenteuers aus dem Hause Pixar, dann legen sich die gesträubten Nackenhaare gleich wieder flach. Denn die Leute, welche Toy Story, Finding Nemo oder Cars gemacht haben, wissen die Sympathien ihres Publikums zu steuern. Remy ist nicht nur eine Ratte und ein Held, Remy im Film Ratatouille schlägt auch jeden Fernsehkoch um Längen, finde ich.
Ah, Paris, France. Home of the finest restaurants and the greatest chefs in the world. All my life I've wanted to be one of them. You may think that's a strange dream for a rat.
Oh ja, es mutet seltsam an, wenn ausgerechnet eine Ratte wie Remy davon träumt, Meisterkoch zu werden. Und bei seinem ersten Ausflug in die Küche eines Pariser Gourmet-Tempels löst der Vierbeiner mit der feinen Nase denn auch bloß eine große Panik aus.
Run! Yes, I'm so happy. Do you know what would happen if anyone knew we had a rat in our kitchen? Go! Take it away from here, garbage boy!
Aber natürlich hat Remy die Ratte eine Vorgeschichte, wie der kleine Clownfisch in Finding Nemo, der seinem überfürsorglichen Vater entflieht, wie der vorlaute Rennwagen Lightning McQueen mit seinem Autoritätsproblem in Cars oder wie die Kinder des Superhelden-Ehepaars The Incredibles. In fast allen der erfolgreichen Animationsfilme aus dem Hause Pixar setzen sich jugendliche Helden über Konventionen hinweg. Remy die Ratte ist da keine Ausnahme. Ich will Dinge kreieren, sagt Remy zu seinem Vater. Ich will kochen und nicht einfach fressen. Geh ja nicht in die Nähe der Menschen, mahnt der Vater. Das ist gefährlich. Sei still und friss deinen Abfall.
I want to make things, Dad.
Stay away from the humans. It's dangerous. Now shut up and eat your garbage.
Aber eben, Junkfood ist nicht Remys Ding. Er will in die Gourmet-Küche. Und da kommt ihm der Küchenbursche Linguini wie gerufen. Denn der kann absolut nicht kochen, erkennt aber das Talent der kleinen Ratte.
I don't know how to cook and now I'm actually talking to a rat as if you... Did you not? You understand me? I can't cook, but you can.
Gemeinsam entwickeln Remy und Linguini eine Methode. Remy sitzt unter Linguinis Kochmütze und steuert ihn wie einen Roboter, indem er an seinen Haaren zieht. Und schnell erkennt Linguini, dass die Ratte Remy wirklich das Zeug hat zum Superkoch.
Together we can be the greatest chef in Paris.
Einfach ist es nicht, denn da steht noch ein fieser Küchenchef im Weg und der bornierte Esskritiker Anton Ego. Aber Ratatouille wäre kein Pixar-Film, wenn sich Remys Auflehnung gegen die Autoritäten nicht auszahlen würde. Am Ende ist Ratatouille ein typischer Pixar-Film. Fröhlich, anarchisch, sanft revolutionär und technisch noch einmal einen unglaublichen Schritt weiter in Richtung Perfektion. Und dann kommt dazu, obwohl moraltechnisch noch immer sehr amerikanisch, ist das Ganze in Geschmacks- und Stilfragen überraschend europäisch.
Ratatouille?
You're in Paris now, baby. My town. Hey!
Drei Jahre nach seinem Berlinale-Gewinner Gegen die Wand bringt der Hamburger Deutsch-Türke Fatih Akin nun den zweiten Teil seiner Liebe, Tod und Teufel-Trilogie ins Kino. Der Film heißt Auf der anderen Seite, dreht sich um das Leben und Sterben von sechs Menschen zwischen Deutschland und der Türkei und beweist ganz nebenbei, dass die privatesten Kinogeschichten oft am stärksten auch politisch wirken. Ich habe Fatih Akin getroffen und ihn und seinen Film nach seiner Haltung zum türkischen EU-Beitritt befragt. Fatih Akins Film Auf der anderen Seite erzählt von sechs Menschen in Deutschland und in der Türkei. Vom Tod der türkischen Prostituierten Jeta in Bremen, vom politischen Untergrundkampf ihrer Tochter Ayten in Istanbul, vom einsamen Vater Ali Aksu und dessen Sohn, dem voll integrierten Germanistikprofessor Nejat Aksu in Hamburg. Auf der anderen Seite ist ein lichter, wunderbar konstruierter Film über den Tod im Leben und die vielen Brücken, welche Menschenleben miteinander in Berührung bringen können. Und ganz beiläufig spricht der Film auch die politischen Brückenbauversuche an, wenn zum Beispiel die deutsche Susanne, gespielt von Hanna Şigula, die türkische Politaktivistin und Asylbewerberin Ayten darauf hinweist, dass auch für sie die Dinge wohl besser würden, wenn die Türkei einst zur EU gehörte.
Maybe things will get better once you get into the European Union. I don't trust the European Union.
And why not?
Who is leading the European Union? İşte England, France, and Germany, and Italy, and Spain. These countries are all colonial countries.
Ich traue der EU nicht, entgegnet Ayten. Die führenden Länder der EU sind lauter ehemalige Kolonialherren. Später wird Ayten in ihrem Misstrauen bestärkt, das Asylgesuch der aus der Türkei geflüchteten Frau wird abgelehnt.
Im Zuge des beabsichtigten Beitritts der Türkei zur Europäischen Union kann auch nicht mehr davon ausgegangen werden, dass sie bei Rückreise in die Türkei nach einem erfolglosen Asylverfahren mit körperlichen Misshandlungen, also mit Folter, zu rechnen haben.
Solche Begründungen sind an deutschen Gerichten keine Einzelfälle, sagt Fatih Akin.
Das sind Sachen, die basieren auf Recherchen. Habe an vielen Abschiebeprozessen teilgenommen, also die sind ja öffentlich, und dann habe ich mich da reingesetzt mit meinen Notizblocken und habe mitgeschrieben und habe dann habe auch genau dieses Urteil des Öfteren mitbekommen.
Fatih Akin hat in den letzten Jahren keinen Hehl gemacht aus seiner Skepsis im Hinblick auf einen möglichen EU-Beitritt der Türkei.
Ich bin aber auch kein Gegner davon. Also ich bin einfach, also wenn man ein Gegner davon ist, dann spielt man ja so Leuten wie Sarkozy in die Arme oder Le Pen. Oder Edmund Stoiber, der jetzt zurückgetreten ist. Ne? Und das will ich nicht, ne? Weil ich mit diesen Leuten eigentlich so wenig wie möglich gemein haben möchte.
Aber von einem ist auch Fatih Akin überzeugt.
Ein EU-Beitritt der Türkei würde über Nacht die Integration fördern. Also würde über Nacht keine Integrationsschwierigkeiten mehr geben. Davon bin ich überzeugt. Ne? Weil die Leute, Deutsche und Türken, hätten einen gemeinsamen Nenner. Selbst wenn sich Türken nicht outen würden als Deutsche, und Deutsche natürlich nicht als Türken, ne? Würden sich doch gemeinsam als Europäer outen. Und dann hätte man so eine Linie. So, ne? Ich habe aber den Verdacht, dass es bei diesem ganzen Wirbel nur um Wirtschaft geht.
Und Fatih Akin ist nun mal ein kultureller Brückenbauer. Sein Blick auf die Menschen ist unendlich viel weiter und offener und, wie sein jüngster Film zeigt, auch weit optimistischer, als es die EU-politische Debatte überhaupt zulässt. Insofern ist sein Film Auf der anderen Seite nicht nur ein Erlebnis, sondern auch Ausdruck einer sehr fruchtbaren persönlichen Haltung. Das war ein Beitrag zu Auf der anderen Seite von Fatih Akin. Ein ausführliches Gespräch mit dem Regisseur bringt Reflexe auf DRS 2 am nächsten Montag, den 8. Oktober, und das finden Sie dann natürlich auch im Filmpodcast der nächsten Woche.
Hua!
Die Zürcher Filmproduktionsfirma Joint Venture steckt in Nöten. Allen 5 festangestellten Mitarbeitern wurde auf Ende Jahr gekündigt. Das hat am 1. Oktober der Tagesanzeiger berichtet. Die Firma der Filmemacher Werner Schweizer und Samir hat Filme wie Samirs Snow White oder Andreas Stackers Fräulein produziert. Und Joint Venture hat sich mit Risikofreude und Experimentierlust einen Namen gemacht. Elinor Landmann hat mich am Montag gefragt, ob sich Joint Venture an der Experimentierfreude nun einfach übernommen habe. Nein, so kann man das nicht sagen. Joint Venture hat vielleicht ein bisschen mehr Risiko gefahren als andere Schweizer Produzenten, aber im Prinzip ist das Risiko eines Filmproduzenten in diesem Land immer das gleiche. Die laufenden Projekte, die Filme, an denen gerade gearbeitet wird, müssen finanziert werden durch neue Projekte. Man stellt einen Antrag für die Filmförderung, finanziert dann über das Geld, das hereinkommt, die laufenden Projekte. Kein Produzent kann einfach einen Film fertig machen und sich dann überlegen, was mache ich als nächstes. Joint Venture hat jetzt in diesem Jahr Pech gehabt. Einzelne Projekte, von denen man angenommen hat, die sind sicher, die werden finanziert, sind abgelehnt worden, unter anderem von der Filmförderung des Bundes, aber auch von Co-Produzenten. Es sind Fernsehproduktionen nicht zustande gekommen. Das heißt, es ist ein Cashflow-Problem entstanden. Plötzlich war das Geld nicht da für die laufenden Produktionen.
Das heißt, dass diese Krise, wenn wir das mal so nennen wollen, bei Joint Venture durchaus mit der Schweizer Filmpolitik und mit der Schweizer Filmförderung zusammenhängt.
Das hängt indirekt damit zusammen, weil die Filmförderung, wenn sie zukünftige Projekte nicht finanziert, natürlich immer laufende Projekte gefährdet. Nun kann man sagen, es ist nicht die Aufgabe der Kulturförderer, die Zukunft zu finanzieren. Das Risiko muss der Produzent tragen. Und das hat Joint Venture hier ja auch getan.
Was sind denn die Notfallmaßnahmen, die Joint Venture jetzt in diesem Fall ergreifen kann und wird?
Die erste Maßnahme ist klar. Die Mitarbeiter wurden per Ende Jahr entlassen, um die laufenden Kosten zu reduzieren und in den Griff zu bekommen. Das zweite, hat mir Werner Schweizer heute Morgen telefonisch erklärt, ist eine Erhöhung des Aktienkapitals, um den Banken und Geldgegnern gegenüber wieder glaubwürdig zu sein. Das dritte wäre eine Verbesserung des Vertriebs. Das heißt, sie müssen mit den bestehenden Filmen einfach mehr Geld verdienen. Und das vierte ist, mit Nicola Bido reden, mit dem obersten Filmförderer. Es geht darum, Nachtragskredite durchzubringen, um die Projekte, die im Moment in der Luft hängen, doch noch durchzubringen, um wieder Geld reinzubekommen.
Das heißt, die Zukunft von Joint Venture ist derzeit ungewiss. Was würde der Schweizer Filmlandschaft verloren gehen, wenn es diese Produktionsfirma nicht mehr gäbe?
Joint Venture ist eine der wenigen Produktionsfirmen, die vor allem junge Talente gefördert hat und vielfältige Projekte vorgestellt hat und dann auch Kinodokumentarfilme, was sonst eigentlich kaum mehr jemand produziert. Andere Produzenten in der Schweiz, wie zum Beispiel C-Films oder Condor-Film, die setzen vor allem auf Auftragsfilme oder Fernsehproduktionen, das heißt Dinge, die meistens ausfinanziert sind, bevor man überhaupt zu drehen anfängt. Joint Venture hat ganz besonders dieses Spiel getrieben, dass man immer die Zukunft mit der Gegenwart verquickt und die Gegenwart über die Zukunft produziert. Und wenn der Bund da nicht mitmacht, weil der Bund immer nur ein Jahresrisiko vor sich haben will, gibt es keine Zukunft für solche innovativen Filmfirmen. Während bei Joint Venture die Krise herrscht, hat eine andere Schweizer Produktionsfirma diese Woche zum Fest geladen. Die Zürcher Condor Films feiert den 60. Geburtstag. Für Nadja Fischer ein Anlass, in die Geschichte des Unternehmens zu blicken, und da hat sie Überraschendes gefunden. Denn wenn von Schweizer Filmschaffen die Rede ist, dann geht es meistens um Spiel- oder Dokumentarfilme. Kaum jemand spricht vom Auftragsfilm, vom Werbespot, von den Filmen über Unternehmen oder von Musikvideos. Condor Films hat sich seit seiner Gründung dem Auftragsfilm verschrieben. Die Schweizer Filmlandschaft hat die Firma gerade deshalb geprägt. Ein Beitrag von Nadja Fischer.
Die Geschichte von Condor Films beginnt 1947. Erste Erfahrungen im Filmgeschäft habe der Firmengründer aber schon früher gesammelt, sagt Yvonne Zimmermann vom Seminar für Filmwissenschaft der Universität Zürich.
Heinrich Futter, der Firmengründer der Condor, war schon während des Zweiten Weltkriegs im Filmgeschäft tätig.
Und er knüpfte wichtige Kontakte mit Regisseuren und Kameramännern, die nach dem Krieg für ihn zu arbeiten begannen. Die junge Firma stellte ausschließlich Auftragsfilme her. Unabhängiges dokumentarisches Filmschaffen habe es in der Schweiz erst viel später gegeben, sagt Yvonne Zimmermann, nämlich ab 1963, als die eidgenössische Filmförderung etabliert worden sei. Die Auftragsfilme, welche die Firma Condor drehte, waren wichtiger, als man heute denken würde, denn sie hatten lange Zeit einen festen Platz im Kinoprogramm.
Das waren meistens kurze, etwa 15 Minuten lange dokumentarische Filme. Die wurden jeweils im Beiprogramm vor dem langen Spielfilm gezeigt. Das heißt, diese Filme hatten eine sehr große Verbreitung, auch eine öffentliche Resonanz.
Für die Firmen Wander oder Machi habe Condor Filme gedreht oder für Uhrenproduzenten, erzählt die Filmwissenschaftlerin Yvonne Zimmermann, die sich im Rahmen eines Nationalfondsprojekts eingehend mit Auftragsfilmen beschäftigt hat.
Es waren auch unterhaltende, volksbelehrende Filme über einen Besuch in der Fabrik von General Motors. Häufig hatten diese Filme auch eine kleine fiktionale Rahmenhandlung, um sie eben ein bisschen spannender zu machen für ein breites Publikum.
Neben Auftragsfilmen für Unternehmen produzierte die Firma Condor früh auch schon fürs Fernsehen, zu einer Zeit, als es dieses Medium in der Schweiz noch gar nicht gab. Bereits 1947 drehte Condor Films für die BBC Reportagen, etwa von einem Sommerskirennen am Jungfraujoch. Später stellte die Zürcher Firma unzählige Fernsehserien und Filme her, die Eurocops-Reihe zum Beispiel. Und seit den 60er Jahren machte sich Condor Films auch mit Spielfilmen einen Namen. Die Schweizer Filmgeschichte geprägt habe die Firma aber gerade damit, dass sie bis heute im Auftragsfilm tätig sei, meint Yvonne Zimmermann.
Der Auftragsfilm sicherte und sichert zu einem großen Teil auch noch heute die Infrastruktur, die Kontinuität und die Qualität des gesamten Schweizer Filmschaffens.
Will heißen, dank der Produktion von Werbespots, von sogenannten Corporate-Films und von Musikvideos kann die technische Infrastruktur ausgelastet und gesichert werden, auch für das freie Filmschaffen. Und über den Auftragsfilm schaffen vielfach junge Leute den Einstieg in die Branche.
Viele Filmschaffende haben bei Condor Film ihre Spuren abverdient. Condor Film war insofern auch eine Kaderschmiede dann für das freie Filmschaffen in der Schweiz.
Condor Films, nicht nur das älteste Schweizer Filmproduktionshaus, sondern auch eine wichtige Schweizer Ausbildungsstätte für Filmschaffende.
Das war ein Beitrag von Nadja Fischer zum 60. Jubiläum von Condor Films in Zürich. Schweizer Radio DRS 2, Zeit für Reflexe. Am Mikrofon ist Michael Sennhauser und heute geht es um eine Spielart des Unterhaltungskinos, die alle paar Jahre wieder auftaucht. Die Rache- und Selbstjustizfilme. Zur Zeit läuft bei uns im Kino The Brave One mit Jodie Foster. Eine aktualisierte Variante des Vigilante-Movies, des Selbstjustizfilms. In den 70er und 80er Jahren waren diese Filme mit den einsamen Rächern außerhalb des Gesetzes, besonders in den USA, enorm populär. Die sogenannten Vigilantes, wie der von Clint Eastwood verkörperte Polizist Dirty Harry oder der von Charles Bronson gespielte Architekt in den Death Wish-Filmen, nahmen die Pistole und das Gesetz in die eigene Hand und räumten in den amerikanischen Großstädten auf mit dem Gesindel.
It happened once before.
Some muggers followed my wife and daughter home from the market.
It's about to happen again.
The police there got a very good description of the muggers too. But it didn't do any good.
We do what we can.
And so does he.
Is this your daughter, Mr. Kersey? Mr. Kersey, is that Carol?
When murder and rape are the crimes, Bronson is the only punishment. Charles Bronson, Death Wish 2.
Oh my God.
So tönte der Werbetrailer für Death Wish 2 mit Charles Bronson 1982. Bronson is the only punishment. Bronson ist die einzige gerechte Strafe für das mörderische Gesindel, das den Alltag der gerechten Bürger so gefährlich macht. Zusammen mit Benedikt Eppenberger von der Filmredaktion des Schweizer Fernsehens versuche ich in dieser knappen halben Stunde der Faszination und den Hintergründen des Rachefilms nachzugehen. Dass zurzeit ausgerechnet die intelligente und in der Regel sehr wählerische Jodie Foster in «The Brave One» von Neil Jordan eine solche Vigilante-Killerin spielt, ist doch einigermaßen überraschend. Oder auch nicht, wie Kollege John Patterson kürzlich im britischen Guardian feststellte.
Ich finde es ziemlich auffällig, dass wir jedes Mal dann, wenn die amerikanische Republik am Rande der Selbstzerstörung steht und immer dann, wenn das soziale Gewebe unreparabel ausgedünnt erscheint, eine kleine Welle jener eindimensionalen, hirnkranken, erzkonservativen Rachefilme ins Kino kommt.
Tatsächlich bietet das amerikanische Kino derzeit eine ganze Reihe solcher Selbstjustizfilme. Zum Beispiel Death Sentence mit Kevin Bacon, der auf ein Buch des Deathwish-Autors Brian Garfield zurückgeht. Oder eben The Brave One mit Jodie Foster, der jetzt auch bei uns im Kino läuft. Was ist das für ein Film, den der sonst eher feinfühlige irische Regisseur Neil Jordan da verbrochen hat? Die Geschichte ist altbekannt und erschreckend simpel. Die ziemlich intellektuelle New Yorker Radiokolumnistin Erica Bain, gespielt von Jodie Foster, geht mit ihrem Verlobten und seinem Hund am Abend im Central Park spazieren. In einer Unterführung verschwindet der Hund und auf der Suche nach ihm sieht sich das Paar plötzlich von finsteren Gestalten umringt. Einer will Geld, ein anderer den Hund und sehr schnell eskaliert die Situation.
Give me a watch, Kids. Hurry, hurry. Let's go over here. I feel this now, baby.
Als alles vorbei ist, findet sich Erica Bain auf der Intensivstation wieder. Ihr Verlobter ist tot. Und damit beginnt ein neues Leben für die Frau, die sich zunächst kaum mehr aus der Wohnung traut, sich schließlich aber illegal eine Pistole kauft.
$1,000. $1,000. Okay, but I need to learn how to use it. Follow me.
Und mit dieser Pistole wird Erica Bain zu jener Fremden, die sie schon eine Weile in sich gespürt hat. Sie durchstreift nachts ihre Stadt und erschießt Männer, die es verdient haben. Tagsüber arbeitet sie weiter beim Radio und freundet sich sogar mit einem der Polizisten an, die nach dem geheimnisvollen Killer suchen. Damit folgt The Brave One dem klassischen Muster von Death Wish und Konsorten mit der auch nicht ganz neuen Variation, dass die Rächerin diesmal eine Frau ist.
Turns out there was a woman on the car. Now all this time we've been looking for a man with a gun. It was a woman with a grudge.
Kollege Benedikt Eppenberger von der Filmredaktion des Schweizer Fernsehens ist nicht zuletzt ein Kenner der Exploitation-Filme, also jener Filme, welche mit der endlosen Wiederholung sensationeller Schauwerte eine Profitmaximierung ohne großen finanziellen Aufwand anstreben. Wo siedelt er nun diesen Film The Brave One mit Jodie Foster an?
Ich würde sagen, auf der Oberfläche ist The Brave One tatsächlich ein relativ klarer Rachefilm. Also er nimmt all diese Elemente auf, die wir aus den Deathwish-Filmen mit Charles Bronson kennen. Also dieses Moment der absoluten Machtlosigkeit, wenn einem Gewalt angetan wird, also vor allem Gewalt von Leuten, die keinen Grund dazu haben. Also es gibt da null Akzeptanz für eine Handlung von, sagen wir jetzt, Punks oder Außenseitern, Alkoholikern, wie auch immer. Jedenfalls, dieses Programm wird durchgezogen. Auch Jodie Foster wird ja brutal drangsaliert, verliert ihren Verlobten und gerät so in einen Strudel, wo sie einfach irgendwann mal ihr Selbstverständnis verliert, das sie zuvor hatte. Sie war eine bekannte Radiokolumnistin und plötzlich ist sie mit Gefühlen konfrontiert, die sie in einer gewissen Weise nicht mehr kontrollieren kann.
Das Muster ist also simpel. Der Staat, das Rechtssystem, schützt seine Bürger nicht genügend und in ihrer Ohnmacht greifen sie selber zur Waffe. Das war 1974 das Muster von Death Wish mit Charles Bronson und schon ab 1971 das Muster der Dirty Harry-Filme mit Clint Eastwood. Benedikt Eppenberger führt das, wie Guardian-Kollege Patterson, auf die politische Situation der USA zurück.
Also ich würde sagen, für mich gibt es in den 70er Jahren, in diesen 70er Jahren selbst Justizfilmen eine sehr viel klarere politische Botschaft als jetzt in diesem neueren Revenge-Movie, wo wir doch alles sehr viel stärker auf eine fast mythologische Ebene transportiert bekommen. Also war es in den 70er Jahren wirklich so das Versagen des Rechtssystems, das war ja in der Zeit, als Richard Nixon zurücktreten musste, also als der einfache Bürger sich verarscht fühlte vom Justizapparat, vom Polizeiapparat, eigentlich durch das seine grundamerikanische Handlungsweise wieder bestätigt bekam, ich muss das Gesetz in die eigene Hand nehmen, sonst komme ich nie zu meinem Recht.
Im aktuellen Film The Brave One sind nun allerdings diese Versagensmomente des Rechtssystems ziemlich zurückhaltend gezeichnet. Benedikt Eppenberger siedelt dann auch das tatsächliche Motiv des Films ganz woanders an.
Es existiert natürlich schon das Versagen des Justizapparates. Man sieht die Polizisten, die mit vielen anderen Fällen beschäftigt sind, und Jodie Foster, die irgendwann mal realisieren muss, ich bin nur ein Fall unter Tausenden. Also von dem her, warum sollten Sie meinem Fall, der ja wirklich schrecklich ist, mehr Aufmerksamkeit entgegenbringen als all diesen anderen tausend Fällen? Das heißt, es passiert eigentlich nichts, aber gleichzeitig hat man eigentlich den sympathischen Cop, der dann irgendwann mal auf ihre Seite wechselt. Und dadurch entsteht eigentlich wieder so eine Art Balance, oder? Ich würde im Prinzip die ganze Konstruktion in einem sehr viel größeren Zusammenhang sehen, und das hat, ich glaube, viel mit der Attacke auf New York am 9/11, also 2001, zu tun.
Damit wäre die von Jodie Foster gespielte Erica Bain eigentlich die personifizierte kollektive Befindlichkeit der New Yorker, ein Ausdruck ihrer ohnmächtigen Wut nach dem Angriff auf ihre Stadt.
Ich würde schon sagen, dass es ist genau diese spezielle Situation, bevor diese Attacken auf das World Trade Center geschahen, ja irgendwie in einer saubereren, besseren Welt lebte. Also Giuliani hatte die Stadt gesäubert, alles wurde wirklich besser, man hatte das Gefühl, jetzt kann es wirklich nur noch vorwärts gehen. Und dann kam der Einbruch dieser doch relativ archaischen Gewalt, oder, wo man plötzlich damit konfrontiert war, es ist nicht so, wie es scheint, oder? Also die ganze Stadt, dieses Glitzerparadies, kann von einem Tag auf den anderen zusammenbrechen. Und hier würde ich sagen, sehe ich dann Parallelen mit dem, was Jodie Foster im Film erlebt, also auch ihr kleines Paradies, also der tolle Job, der tolle Verlobte, all das, also der Ausblick auf ein wunderschönes Leben, das von einem Tag auf den anderen einfach durch nackte Gewalt zerstört wird, das kann man schon in einen Zusammenhang bringen, oder? Und irgendwo durch hat es für mich dann auch, wenn der Film zu seinem Ende kommt und Jodie Foster mehr oder weniger unbehelligt aus der Szenerie rausläuft, wo man sagen muss, eigentlich ist so der Subtext, also die Botschaft, die dieser Film auch vermitteln will, wir müssen auf eine andere Ebene kommen, wenn wir dieses Böse bekämpfen wollen, oder? Also das, eben diesen archaischen Einbruch, wir müssen selbst quasi zu unserem Feind werden. Und der ganze Film ist eigentlich nichts anderes als diese Mutation, die Jodie Foster durchmacht, bis sie eigentlich bei diesem Moment ist, wo sie sagen kann, ich bin jetzt dieser andere, der immer schon in mir drin war, aber bis jetzt eigentlich durch all meinen ganzen netten Liberalismus verdeckt war, aber sie war immer da. Jetzt bin ich diese Person und ich kann mich dem Bösen eigentlich stellen.
Tatsächlich lässt sich die Kriminalitätsrate des modernen New York nicht mehr mit jener der 70er Jahre vergleichen, auch wenn der Film The Brave One das genregemäß suggeriert. Die verwandelte Erica Baines braucht ja bloß aus dem Haus zu gehen, um auf tötungswürdigen Abschaum zu stoßen.
Das ist vielleicht dann doch wieder irgendwie relativ nah bei Charles Bronson, nur sahen die Feinde damals ein bisschen anders aus. Man hatte einfach diese Psychopathen, das Mordsgesindel, das eigentlich nichts anderes im Kopf hatte als Sex, Gewalt und was weiß ich alles. Und jetzt hat man natürlich auch relativ psychopathische Kleinkriminelle, die Gewalt einfach vollkommen normal anwenden. Aber ich denke, es ist schon eine Art Subtext da, wo man sagen will, die Probleme der Welt, New York stellt ja in seinem Umfang eine Art Mikrokosmos dar, die Probleme der Welt können nicht gelöst werden, indem wir einerseits auf quasi die staatliche Gewalt vertrauen, andererseits quasi auf unseren Humanismus und auf unseren guten Willen. Die anderen werden dann schon zuhören, sondern wir müssen uns im Prinzip dem stellen, was der Hobbesche Naturzustand ist. Jeder ist jedes Feind, und wenn ich bestehen will, dann muss ich mit seinen Waffen ihm stellen.
Einer der Klassiker des Genres ist Sam Peckinpahs Straw Dogs von 1971. In jenem Film spielte Dustin Hoffman einen milden amerikanischen Mathematiker, der erst richtig zum Mann wird, als er die Vergewaltigung seiner Freundin rächt und den Dorfidioten gegen einen Lynchmob verteidigt, mit mörderischer Gewalt. Benedikt Eppenberger sieht Straw Dogs von Sam Peckinpah als eine Art Übergangsfilm.
Gerade beim Beispiel Peckinpah sieht man ja, dass dieser ganze Vigilante-Filmstrang zurückreicht in den Western, also in das eigentlich uramerikanische Genre hinein, wo ja eigentlich der Einzelne sich immer in einer gesetzlosen Gesellschaft sich Recht verschaffen muss und das eigentlich nur mittels Gewalt kann, oder? Also ich meine, ein gutes Beispiel ist vielleicht der Film von John Ford, The Man Who Shot Liberty Valance, wo wir auch diesen von James Stewart gespielten Ostküsten-Juristen haben, der in den Westen kommt und dort mit einer ganz anderen Rechtsauffassung konfrontiert wird und sich dort eigentlich auch zum Mann werden muss. Er hat dann zwar noch die kleine Hilfe von John Wayne, der sich ja dort die Hände schmutzig macht und eigentlich in einer Art Vigilante-Aktion seinem Gegner ein besseres Leben ermöglicht, aber schlussendlich ist es halt dann doch irgendwie das Erwachen von James Stewart, der merken muss, wenn ich etwas will, dann muss ich mir selbst Recht schaffen, sonst bekomme ich es nicht.
Andererseits steht der Vigilante-Film der 70er Jahre tatsächlich für einen Paradigmenwechsel. Er hat zwar seine Wurzeln im Western, aber einen komplett anderen Blick auf die Gesellschaft, wie Benedikt Eppenberger betont.
Es ist schwierig, irgendwie im Western überhaupt von Vigilante-Filmen reden zu können. Sonst müsste man eigentlich davon ausgehen, dass es eine bestehende Rechtsordnung gibt, die auch funktioniert, oder besser gesagt, die halbwegs funktioniert. Und dass die Rechtsordnung natürlich von Leuten mit Geld gekauft wird und zu ihren Gunsten eingesetzt wird, wo man dann eben, wie gesagt, so diesen Gary Cooper Einzelgänger hat, der dann im Prinzip nicht im Auftrag des Staates, sondern im Auftrag der guten Moral, des guten Gewissens einen Aufstand inszeniert, um sagen wir, all die Leute, die durch diese Art Rechtsprechung unter die Räder kommen, zu schützen.
Aber was macht den Vigilante-Film in den 70er Jahren so attraktiv fürs Publikum?
Also ich hätte gesagt, wenn man so in der Tradition dieser Vigilante-Filme zurückschaut, dann haben sie diese amerikanischen Filme, vor allem auch so die italienischen Bandans, die man in den 70er Jahren vor allem hatte, vor allem die Aufgabe, dieses Problem mit Machismo, mit dem Verlust von Macht, der in der Gesellschaft passiert, irgendwie zu kompensieren. Also wo, sagen wir, das damalige Durchschnittspublikum, das irgendwie zwischen 30 und 40 war, sich irgendwie eine gewisse Abfuhr verschaffen konnte, indem es diese Filme konsumierte.
Aber nicht nur das offensichtlich verunsicherte männliche Publikum flog auf die Rachefantasien im Kino, auch die Filmwirtschaft liebte das Genre, sagt Eppenberger.
Viele der Firmen, der Produktionsgesellschaften, die in den 70er Jahren solche Revenge-Movies herstellten, die waren sich dem natürlich schon bewusst. Also ihr Publikum wollte solche Filme, es hat ein Bedürfnis danach, irgendwie eben so seine Frustrationen in solchen Filmen ablassen zu können, irgendwie seine Machtfantasien noch einmal ausspielen zu können. Und natürlich war das Revenge-Movie auch eine sehr billige Möglichkeit, maximal Emotionen auszulösen. Und so fanden die Regisseure, die diese Filme gemacht haben, ein ideales Feld, um auf der einen Seite halt all diese explizite Gewalt und expliziten Sex darstellen zu können. Also man muss ja zeigen, warum der andere nachher durchdreht. Also zeigt man zuvor die ganzen Vergewaltigungen, die Ermordungen, sehr detailreich, und das hat dann nachher auf den Zuschauer wahrscheinlich wirklich diesen Effekt, dass man sich einerseits an der Gewalt und aufgeilt, gleichzeitig irgendwie dann aber zurückzukommen versucht und sich eigentlich bei dem Gedanken dran, dass ja, dass man sich jetzt eigentlich für das bestrafen muss, dass man das eigentlich noch ganz toll gefunden hat, und jetzt kommt der Vigilante, oder, und schafft im Prinzip wieder so eine Art Ordnung im ganzen System drin. Und ich denke, am Schluss, wenn man so zu einem solchen Film herauskommt, dann wird man sich irgendwo durch besser fühlen. Also wenn man quasi die Konstitution von diesen Leuten aus den 70er Jahren hat.
Also zuerst die Gewalt als Schauwert und danach die dadurch legitimierte Gewalt als Gegenmittel. Ein wirklich simples Rezept. Reine Triebabfuhr, die wohl auch vom größten Teil des Publikums so erkannt und gewünscht wurde. Auf einem Kinomarkt, der noch alle Segmente bediente, kurz vor dem Durchbruch von Video, ist das nicht weiter erstaunlich. Aber heute? Was für ein Publikum wollen Jodie Foster und Neil Jordan ansprechen?
Ich weiß nicht, ob das heute wieder so funktionieren kann oder ob das noch so funktionieren wird, weil ich denke, damals war vielleicht irgendwie das Verhältnis zwischen dem Staat, der eingreift und im Prinzip die Rechtsvorgaben gibt, die man nicht brechen darf, und dem einfachen Mann doch noch ein bisschen instabiler, also das ganze Archaische, das kam dann vielleicht doch wieder schneller hervor.
Die ganz einfachen Feindbilder kann uns das postmoderne Kino nicht mehr eins zu eins vorsetzen. Dafür gibt's die diversen Comic-Verfilmungen. The Brave One hat aber offensichtlich höhere Ansprüche.
Heute muss man natürlich, darum vielleicht auch, macht auch Neil Jordan seinen Film, muss man die ganze Sache sehr viel komplexer angehen. Man muss verschiedene andere Gruppen einbeziehen. Das sieht man ja auch, dass man hier im Film eine sehr gut austardierte Profile von Opfer und Täter hat, dass er dann irgendwie im Film drin auch wechselt. Also es werden nicht einfach pauschal ethnische Gruppen als Verbrecher und quasi dann die Weißen als die auf die Verbrechen reagieren, gezeigt, sondern da ist von allem was drin, oder? Und man sagt eigentlich, unsere Gesellschaft besteht heute wirklich aus einem multikulturellen Gemisch. Gleichzeitig müssen wir, um gewissen Gefahren trotzen zu können, und eben wenn die Gefahr dann wirklich so archaisch ist, wie die New Yorker das offensichtlich empfinden, dann müssen wir quasi einen Konsens finden, und um uns dagegen zur Wehr setzen zu können. Und das wird heute natürlich irgendwie sehr viel glamouröser und größer und weniger schmutzig als halt in den 70er Jahren gezeigt. Also die Intentionen sind nie irgendwie so klar wie in den 70er Jahren. Also das habe ich jedenfalls bei diesem Film jetzt nicht gesehen.
Tatsächlich bemüht sich der Film The Brave One mit Jodie Foster um eine breite Palette an Bösewichten. Neben den primitiven, aber nur knapp in ein soziales Umfeld eingebetteten Schlägern vom Anfang kommen ein skrupelloser Freier, der eine Prostituierte missbraucht, ein aalglatter Geschäftsmann, ein Ladenräuber und etliche andere halbwegs realistische Figuren zu ihrer tödlichen Bestrafung durch die heimliche Rächerin. Und ein Motiv, das früher nicht wenig zu den primitiveren Schauwerten des Genres beitrug, wird erstaunlich vorsichtig behandelt. Die sexuelle Gewalt.
Es fehlt sowieso die ganze sexuelle Komponente, wenn man mich mal so fragt. Es gibt eine leicht angedeutete Romanze jetzt halt zwischen dem Polizist und der Hauptdarstellerin. Aber sonst eben diese explizit sexuelle Note, wie sie in den 70er Jahren in jedem Revenge-Movie wirklich vorhanden war, fehlt meines Erachtens komplett. Oder?
Dabei gehört die Verbindung zweifellos zu den kommerziellen Grundpfeilern des Rachefilms, sagt Benedikt Eppenberger.
Also dass Gewalt und Sexualität ja eine gewisse Affinität zueinander haben, das ist durch die ganze Filmgeschichte hindurch immer wieder gezeigt worden. Diese Vergewaltigungen, die gehören eigentlich dazu, weil du hast ja beim Zuschauer eigentlich immer zwei, die mitgucken. Auf der einen Seite eben dieses Begehren nach dieser rohen Sexualität, auf der anderen Seite der Rachegedanke, oder dass sich gewisse Leute über Tabus wegsetzen, oder also daher kommt ja dann auch immer dieser Vorwurf, diese Filme seien alle kleinbürgerlich, und es gehe letztendlich darum, um die Etablierung einer kleinbürgerlichen Moral. Vermutlich findet dieser Kampf in uns allen statt, oder? Ich meine, die einen Leute, die tun sich diese Filme an und andere nicht.
Wenn man nun The Brave One mit seinen viel kruderen Vorgängern vergleicht, bekommt die mehr oder weniger subtile Umgehung der simplen Muster eine eigenwillige Note.
Ja, da kann man sagen, dass es früher irgendwo durch ehrlicher war.
Clint Eastwoods Dirty Harry war eine bewusst eindimensionale Figur und Charles Bronsons Rächer in der unglaublich primitiven Death Wish-Serie sowieso. Die Filme hatten aber auch keinen größeren Anspruch, als den ihrem Publikum zu geben, was es wollte. Wenn Clint Eastwood als Dirty Harry 1971 seinen endlich zur Strecke gebrachten feigen Serienkiller noch ein letztes Mal herausforderte, zielte das auf einen emotionalen Höhepunkt beim Publikum ab. »Ich weiß, was du jetzt denkst, du Scheusal«, murmelt er. »Hat er erst 5-mal geschossen oder schon 6-mal? Hat er noch eine Patrone in der Pistole? Ich bin selber nicht sicher nach der ganzen Aufregung«, fragt sich einfach, wie optimistisch du bist. »Bist du ein Optimist, Scheusal?«
»I know what you're thinking, Punk. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5?« Now, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you could ask yourself a question. Do I feel lucky? will, do you, punk?
Natürlich greift das Scheusal zur Waffe und natürlich kann ihn Dirty Harry in dem Moment mit Fug und Recht erschießen. Das dramaturgische Schema ist einfach: Triebstau und Triebabfuhr. Es ist ja auch nicht weiter erstaunlich, dass ein anderer dieser Catchphrases von Dirty Harry zu einem Standard der Popkultur wurde. Go ahead, Punk. Make my day. Los, komm schon, gib mir einen Grund, dich zu erschießen. In ihrer Urform waren die Vigilante-Filme sehr offen, fast schon treuherzig verlogen. Sie schufen sich ihr raison d'être sozusagen selber und sie waren darin sehr genügsam. Böse Gewalt ruft nach guter Gewalt, die eine löscht die andere aus und die Welt ist wieder in Ordnung, der Drache ist tot, der Überlebende ein Held. Damit ein Publikum zu unterhalten ist keine Kunst und wollte es auch nicht sein. Bei Jodie Foster und Neil Jordan dagegen stellt sich tatsächlich die Frage, wo ihre Motivation lag, The Brave One zu machen. Jodie Foster selber ist eher zurückhaltend, wenn sie meint, es hätte sie eben gereizt, einmal eine Vigilante-Figur zu spielen, die sich ihrer Taten schämt, sich dafür hasst und nicht einfach gnadenlos und ohne Reue tötet, wie die Vorgänger.
I also love the idea of a vigilante, if you will, who hates herself for it, you know, who's ashamed of it and who doesn't know how to stop. I think as opposed to the other variety that you've seen in movies of relentless killers who have no regrets, you know.
Benedict Eppenberger gesteht Jodie Foster und Neil Jordan denn auch komplexere Motive zu.
Ich habe diesen Film jetzt auch nicht unbedingt als Mittel dazu gesehen, um irgendwelche schmutzigen Fantasien zu befriedigen, also jetzt beim Publikum, sondern eher um irgendwie zu zeigen, wie ein moderner Mensch in eine spezielle Situation gebracht, sich plötzlich bewusst wird, wie letztendlich nichtig er ist. Also da hilft auch keine Erotik und Sexszenen, um das irgendwie verschwinden zu machen, sondern einfach dieses Gefühl von unendlicher Verlassenheit in einer Umgebung, die einem eigentlich ständig suggeriert, du hast ein großes Potenzial, du kannst dich verwirklichen. Und da muss ich sagen, dass ich unter Umständen ein bisschen das Gefühl bekomme, das sei der Selbstjustiz-Ausübende, den man irgendwie parallelisieren kann mit dem Amokläufer und möglicherweise einem Selbstmordattentäter, wo man sagen kann, es ist in einer perversen Form eigentlich eine Art radikale Selbstverwirklichung, die hier in Extremis ausgeübt wird. Also wenn du ständig eingetrichtert bekommst, du kannst dich verwirklichen, du kannst dich selbst verwirklichen, du schaffst es, wenn du wirklich willst, und dann bist du in dieser Situation, wo du einfach merkst, wie machtlos du bist, dann bedeutet letztendlich, wenn du das Gesetz in die eigenen Hände nimmst, jetzt verwirkliche ich mich selbst, und diese Forderung, die Gesellschaft an einem stellt, die wird jetzt erfüllt, oder? Und ich denke, da so funktioniert dieser Neil Jordan-Film in einer gewissen Weise, oder? Er sagt, ja, wenn es ist eine starke Frau, die zu sich selber findet und eigentlich über sich selbst hinaus wächst, oder? Das ist ja nachher nicht mehr, was sie vorher war, jetzt eine nette Kolumnistin, die über nette Vorkommnisse in New York berichtet, sondern sie geht jetzt den Problemen wirklich an die Wurzel und sie löst sie auch, oder? Mit der entsprechenden Brachialgewalt.
Diese These stützt Jodie Foster, wenn sie erklärt, es sei ja gerade das Schöne an Filmen, dass man über sie zu jemandem werden könne, den man sonst nie werden möchte.
I think that's the beauty of the movie. I think we all have these ideas that there are lines that we could never cross and there are people we could never be, and yet you don't know who you'll be in a certain circumstance. You know, you don't know who you would be if you were a prisoner in a prisoner of war camp. And you can only assume intellectually what your ethics might be and what your morality is, but when you're forced into a situation that challenges you and changes you, perhaps you would react differently.
Der Film wäre demnach für Jodie Foster die Versuchsanordnung, mit der sie und mit ihr das Publikum gefahrlos ausprobieren können, wozu man unter bestimmten Umständen selber fähig wäre. Das sieht auch Benedikt Eppenberger so, wenn er von Jodie Fosters Filmfigur Erica Bane sagt:
Sie reinigt sich letztendlich, oder, von all diesem zivilisatorischen Müll, der sie da umgeben hat und sie letztendlich eingeschleifert hat. Also es ist ein bisschen vergleichbar mit Arnold Schwarzenegger, der in den 80er Jahren im Predator letztendlich im Dschungel zu dem Monster werden musste, das ihn jagte, damit er es besiegen konnte, oder? Und das heißt, wir müssen eigentlich diese dunkle Seite, die in uns allen schlummert, oder? Und die wir, so Gott will, eigentlich nur in Filmen oder in anderen Kunstprodukten ausleben sollten oder können oder wie auch immer, dass hier irgendetwas zur Vollendung drängt, das unter Umständen wirklich beunruhigen sollte.
Benedikt Eppenberger zum Jodie Foster-Film The Brave One von Neil Jordan, der zurzeit bei uns im Kino läuft. Das war eine Reflexesendung von mir, Michael Sennhauser, zum Phänomen der Vigilante- oder Selbstjustizfilme.
Oh my God.
Und das war's für die Woche 40. Der Film, den wir zu Beginn gesucht haben, ist Grounding von Michael Steiner, das letztjährige Drama zum Swissair-Debakel. Der Bittsteller beim barschen Bundesrat Villiger in der Szene ist Hans-Peter Müller-Drossard als Mario Corti.
Herr Bundesrat, durch die Ereignisse haben wir alle zugesagt, der Finanzieriger verloren. Und die Banker werden uns nur Geld geben, wenn wir das auch absichern können.
Was heißt das konkret? Die Zahlen?
1 Milliarde. Kein Geld. Nur eine Bundesgarantie.
Herr Corti, kann ich jetzt schon sagen, dass ein Bund vermutlich nicht wird möglich sein, ein Fass ohne Boden zu investieren.
Ich bedanke mich fürs Zuhören. Den nächsten Filmpodcast gibt's am nächsten Freitag. Und in der Zwischenzeit freue ich mich auf E-Mails an michael.sennhauser@srdrs.ch oder auf Kommentare in Sennhausers Filmblog auf drs2.ch. Viel Vergnügen im Kino.